think that's the attitude
of a lot of people. Einstellung vieler Menschen.
My nice young sister there.
Es war sehr schön, junge Schwester, die letzte Strophe, das habe ich sehr geschätzt. Wir kommen jetzt zu Silvesterabend und ich glaube nicht, dass ihr etwas Besseres singen könntet oder mehr Passendes für diesen Abend. Es scheint, dass das Jahr gut den Anfang nimmt, gut und voller Schnee und glitschig draußen, das typische Wetter in Indiana zu dieser Jahreszeit. Ihr Menschen von Georgia, ich sehe hier, und von Ohio, Bruder Dauch, Schwester Dauch, ihr wisst, Ohio ist genauso. Aber wir gehen zu einem Land, wo es nichts dieser Art geben wird. Das ist die Sache. Dies ist Silvesterabend. Und jeder hat ein Gelöbnis gemacht oder sich vorgenommen, was zu tun. Aber übermorgen habt ihr das schon alles wieder gebrochen. Ihr dreht jemals eine neue Seite um für jedes Jahr und dann tut ihr es doch wiederum. Aber es gibt nur eines, das ich sagen möchte, und das ist, wie der Apostel Paulus sagte, vergisst die Dinge, die in der Vergangenheit sind, all meine Fehler, all die Dinge, die ich getan habe, und ich dränge weiter zu der hohen Berufung in Christo. Das ist das Einzige, was mir leid tut im letzten Jahr und meine Fehler des letzten Jahres, und ich bete nur demütig, dass ich weiter dränge der hohen Berufung zu. Ich glaube, das ist unser aller Zeugnis, dass wir alle so fühlen. Es tut mir leid, dass es so eine schlechte Nacht ist und die Menschen konnten nicht kommen. Ich rief Bruder Neville an. Ich wusste nicht, ob er hier sein könnte. Bruder Skaggs kam. Er kam von unten in Kentucky und da haben sie 3 Fuß und mehr. Und dieser Art, er sagte, ein Bauer musste ihn mehrfach rausziehen über den Hügel mit dem Traktor. Ich dachte nur, wenn es nur 2 oder 3 Inches sind, dann macht es nichts aus. Aber die Straßen sind passierbar und jeder geht weiter. Nun, heute Abend hören wir hier von einer Vielfalt von Predigern, verschiedene, die kamen. Vielleicht kommen verschiedene Gruppen heute Abend bis Mitternacht. Und dann sehen sie und beobachten, dass das Neue, warten auf das neue Jahr und dass das Alte hinausgeht. Und dann haben sie einen Altarruf und beten und geben Gott ihr Gelöbnis, erneuern ihren Bund mit Gott. Ich sagte Bruder Neville, ich rief ihn und fragte, ob er kommt. Ich sagte, wenn du nicht kommst, dann werde ich so gut fortfahren, wie ich kann. Und wenn du nicht kommst am Morgen, dann fahre ich weiter fort, wenn er nicht hier wäre. Und ich sagte ihm, ich würde heute Abend versuchen, ich habe vielleicht eine Botschaft von nur 15 Minuten oder sowas in der Art, denn ich habe verschiedene Prediger, die hier warten. Und deshalb dachte ich, ich würde anfangen und einfach fortfahren mit diesem Buch der Offenbarungen, einfach weitergehen, das 4. Kapitel nehmen, damit beginnen. Und wenn wir es nicht durchnehmen können, werden wir beim nächsten Mal fortfahren. Dann gehen wir zum 5. und 6, so wie wir können, dass der Herr uns hilft, es durchzunehmen. Ich möchte sagen, bevor wir beginnen, wir hatten hier vor einiger Zeit Besuch von Bruder Drummond Toms und seiner Frau. Das ist hier ihre Mutter und ihr Vater, die hier heute Abend sitzen. Und sie sind gerade von Afrika zurückgekehrt, wo sie große seelenrettende Versammlungen und göttliche Heilungsversammlungen. Diese kleine Dame hier, ich glaube, am Ort ihrer Großmutter am Tag, hatten sie einen Gottesdienst im Gefängnis und Sünder kamen zum Herrn und alles andere. Dieses junge Ehepaar hier, sie sind jetzt in Amerika für einige Zeit, um zu evangelisieren. Und wenn jemand von euch Pastoren, ich möchte schreiben, Bruder Drummond, ich habe den Namen immer durcheinander. Warum konnte er sich nicht einen guten englischen Namen nehmen und vom Rest vergessen? Lass uns ihm einfach eine Nummer geben. Was sagst du? Ich glaube, Drummond ist das Richtige, wie er es ausspricht. Und Schwester Charlotte, wenn jeder von euch sie zu Besuch haben möchte, ich würde es sicherlich gerne hören, wenn sie zu eurer Gemeinde kommen könnten. Und diese Dame, diese Schwester Charlotte, sie ist nur ein Kind, aber sie gab vor einiger Zeit ein Zeugnis, dass sie eine Erfahrung, die sie in Afrika hatten. und es brachte zurück die alten Zeiten und es klang, als ob sie Afrikaans sprach. Und die Schlacht wird dort unten geschlagen, genauso wie hier. Möchte irgendjemand Bruder Drummond und Schwester Charlotte haben für einen Feldzug in ihrer Gemeinde? Wenn ihr das wolltet, ruft Bruder Tony Zabel dort und dort Matt Elrose 7349, wenn ihr es aufschreiben wollt von euch Predigern. Ich empfehle den Bruder, denn er ist ein guter Prediger, ein aufrichtiger Junge, der wirklich einen Anfang braucht und dem man einen Anfang geben muss. Und er ist furchtlos, ein guter Junge, und ich mag ihn sehr. Nun, denkt daran, Melrose 7349. Und ich werde diese kleine Karte hier lassen. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, die Nummer aufzuschreiben, könnt ihr hierher kommen und sie aufschreiben, irgendwie zwischen den Gottesdiensten. Und ihre Telefonnummer nehmen, sie anzurufen, wenn ihr sie in eurer Gemeinde für eine Versammlung haben möchtet oder ihr wollt sie haben, denn sie machen einen Feldzug über Amerika. Ist das nicht etwas? Afrika muss Missionare nach Amerika senden. Dies ist der Platz, wo sie gebraucht werden, genau hier, denn es ist schlimmer als dort drüben. So sind wir, wie viele sind froh und glücklich, dass der Herr euch durch ein weiteres Jahr geschont hat. Hier sind wir, kommen zum Ende des Weges und beten, dass Gott uns all unsere Sünden und zu kurz kommen vergibt. Und ich möchte dies sagen, bevor ich anfange, ich wünsche einem jeden von euch das erfolgreichste, gesegneteste und gesündeste neue Jahr, das ich euch wünschen kann. Gott sei mit euch. Möget ihr wachsen, beides physisch, geistlich, finanziell, materiell und alles, was Gott uns geben kann. Ich bete, dass er es tun wird. Ich selbst begegne einem neuen Jahr. Gott weiß, und nur Gott weiß, was in der Zukunft liegt. Und unsere Entscheidungen müssen getroffen werden. Bruder Jim dort, er hat Einladungen und internationale Einladungen weltweit, um zu sehen, wo der Herr uns hinführen wird. Und ich bitte euch sicherlich um Gebet, dass ihr betet mit ganzem Herzen, dass Gott mich niemals fehlgeleitet sein lassen wird, sondern ich möchte aufrichtig sein und nicht in die Irre geführt werden. Nun, wir hatten ein gutes Jahr. Viele Male haben es die Menschen missverstanden. Und sie sagen, Bruder Branham, du gehst nicht mehr so an Orte, wie du es früher tatst und wie die anderen Prediger es tun. Ich habe eine Sache gelernt, und das ist eine Lektion aus unserer Bibel von unserem Herrn. Jesus war kein Showman. Das hat ihm gefehlt. Er hatte keine Show. Er war kein Showman, keine Show gemacht. Überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass seine Jünger eine Show abziehen. Sie machen sich niemals und zeigen sich niemals und stellen sich vor. Nun, ich denke, dass wir viele Male die Gelegenheit verpassen. Das ist vielleicht nur meine eigene Idee, aber wir müssen immer große Ankündigungen über alles machen, wisst ihr, und es sieht dann mehr aus wie eine Schau, als dass es Heiligkeit ist. Habt ihr bemerkt, beim Kommen des Herrn, die ihn wirklich empfangen, waren Simeon. Keiner hatte je was von ihm gehört, aber er hielt Ausschau nach dem Herrn. Die blinde Anna im Tempel, Johannes der Täufer in der Wüste. Johannes ging in die Wüste mit 9 Jahren. Er schien niemals wieder, bis er 30 war, dort in der Wildnis. Und Männer, die im Geheimen glaubten, sich demütig hielten, sie hielten Ausschau nach dem Kommen des Herrn. Und sie haben nie große Versammlungen aufgemacht oder ihre großen Zeichen aufgestellt. Die Stunde, die Zeit, Fernsehsendungen und alles. Das ist alles in Ordnung, wenn ihr es tun wollt. Aber für mich scheint das nicht Christus ähnlich zu sein. Ich weiß, seine Brüder sagten ihm, wenn du diese Wunder tust, warum gehst du hier nicht nach Jerusalem? Und dann gehen wir zum Passafest, ruf Kaiphas, den hohen Priester und all diese. Und dann lass sie es wissen, tu es vor ihnen, damit sie deine Werke sehen. Warum machst du rum mit einer Gruppe von Fischern und so weiter dort am Fluss, dieser niedrigen Klasse von Menschen? Warum nicht hier, wo die Welt es sehen kann? Jesus sagte, eure Stunde ist immer, aber meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seht ihr, Johannes einmal, Johannes der Täufer, die Schrift sprach, dass er kommen würde und sagte, wenn er kommen würde, nun, Jesaja sagt es 712 Jahre, bevor er geboren wurde, voraus, eine Stimme von einem, der ruft in der Wüste. Und die Berge sprangen wie Lämmer und all die Blätter haben in die Hände geklatscht und die hohen Orte wurden niedrig gemacht und die niedrigen Orte wurden erhoben. So sagte, so eine Prophezeiung war es. Was denkt ihr, die Prediger, als sie es nahmen, sagten, oh, was war, wenn dieser große Prophet kommt, wird jeder ihn kennen. Gott wird einfach den Himmel ausbreiten und der Korridor des Himmels wird herunterkommen und ein feuriger Wagen wird herabkommen und dann wird ein Engelchor ihn auf die Erde begleiten. Aber als er kam, da war ein alter Prediger mit einem runzligen Gesicht und einem Stück Schafhaut um sich herum, ein Stück Leder als Gürtel. Und er hat sich wohl kaum gebadet, außer 3 bis 4 Monate. Und er hat sich wohl kaum alle 3 bis 4 Monate gebadet. Dort draußen in der Wüste kam er hervor und er stand im Lehm und knietief im Lehm und predigte, tut Buße, denn das Königreich des Himmels ist nahe. Er ging niemals in keine Stadt hinein. Wenn jemand ihn hören wollte, er musste zum Jordan kommen, ihn zu hören. Was tat er? Er hat die Nation erschüttert, die Welt erschüttert. Dort ist eine Erschütterung, über die die Menschen heute nichts wissen. Wenn Jesus kommt, hat er sich nie unter den Großen dargestellt. Er kam zu den Seinen, zu denen, die nach ihm Ausschau hielten. Dort kommt die Erschütterung. Das tut er heute. Der Heilige Geist kommt zu denen, die Gott gerufen hat. Dort ist eine große Erschütterung unter den Auserwählten. Dort ist etwas Großes, das hervorgeht, aber die Welt weiß nichts darüber. Aber sie haben dieses große, blumige Zeug, weltweite Übertragung am Fernsehen und Millionen Dollar Gebäude und alles und solche großen Dinge. Aber das ist Narrheit in der Angesicht Gottes. Gott schaut nicht auf große Dinge. Was der Mensch närrisch nennt, das nennt Gott groß. Und was der Mensch groß nennt, nennt Gott dumm. Es hat ihm gefallen, durch die Torheit des Evangeliums die zu retten, die verloren sind. Nun, Johannes, nun, was denkt ihr, würden sie über ihn sagen? Dort ist ein alter Fanatiker, dort einer mit einem schrumpeligen Gesicht. Der kommt heraus aus der Wildnis mit einem Schafsfell um sich herum gewickelt. Und warum steht er dort in dem Schlamm mit nackten Füßen dort am Jordan und macht das? Wer hat jemals sowas gehört? Als Jesus kam, ein Messias geboren im Stall, über einem Strohhaufen mit Vieh um ihn herum und mit einer unehelichen Mutter, mit seinem Vater. Nun, die Mutter, oder sie sollte Mutter werden, bevor sie je verheiratet war. Und er war außerhalb der heiligen Ehe geboren. Und dieser Kerl, oh mein. Aber es war groß. Sie haben es nur nicht gewusst. Seht ihr, sie haben es nicht gewusst. Und so ist das Evangelium heute groß. Und wenn das Evangelium erschüttert wie nie zuvor, aber es erschüttert den Überrest, das stimmt, um sie bereit zu machen. Er kam zu den eigenen Seinen, die Seinen empfingen ihn nicht. Und er sagte seinen Jüngern, geht nicht auf die Wege der Heiden, sondern geht zu den verlorenen Schafen Israels. Und wenn ihr geht, der euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wenn ihr in eine Stadt geht und sie euch nicht annehmen wollen, dann schüttet den Staub von euren Füßen und geht hinweg. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird erträglicher sein für Sodom und Gomorra am Tage des Gerichts als für diese Stadt. Und jede der Städte, die Männer ablehnte, liegt heute in der Asche. Das stimmt. Und jede, die sie annehmen, steht auch heute noch. Das stimmt, es dauert lange zur Antwort, aber Gott antwortet, macht euch keine Sorgen. Aber damit möchte ich nicht beginnen, sonst komme ich nie in die Offenbarung. Oh, ich möchte ihn sehen. sein Angesicht schauen, dort für immer zu singen von seiner erlösenden Gnade. Auf den Straßen der Herrlichkeit, lasst mich meine Stimme erheben. Die Sorgen sind vorbei, endlich zu Hause, um mich immer zu erfreuen. Ich mag das. Lasst uns die Häupter beugen. Würdet ihr stehen, wenn wir es tun? Die Bibel sagt, wenn du stehst und betest, vergib. Wie viele haben eine Bitte? Wollt ihr es bekannt machen durch eine erhobene Hand? Denkt daran, Gott sieht es. Gott sieht es. Er weiß alles darüber. Unser himmlischer Vater, wir nahen uns heute deiner göttlichen Heiligkeit in dem Namen des Herrn Jesus, dem allgenügenden Namen, der den Menschen gegeben wurde. Und selbst die Familien im Himmel und der Erde sind alle Jesus genannt. Und wir beten, Herr, dass du unsere Danksagung annimmst. Am zuerst ein sterbendes Jahr, während wir es hier verlassen, während des Gottesdienstes. Und wir geben dir Preis, studieren dein Wort und wissen, was das so spricht, der Herr, bedeutet. Nun, wie viele Dinge könnten wir auf Papier schreiben, für die wir dankbar sind? Diese kleinen Auswege, die du uns gegeben hast, wo wir Satan unser Leben ausdrücken wollte, aber du bist noch nicht mit uns fertig, so fahren wir fort. Wir glauben, wir sind nur geboren und aufgestanden in dieser Welt, um dich zu ehren und zu verherrlichen. Und wir beten, Vater, dass du uns unsere Übertretungen und jeden Fehler, den wir getan haben, auf der Reise vergibst. Lass unsere Fehler vergessen heute Abend, während wir sie bekennen und sie begraben im Meer der Vergessenheit, im Namen des Herrn Jesus, um sie niemals wieder mehr hervorzuholen, sondern einfach vorwärts zu drängen zu diesem Platz des perfekten Menschen, Christus Jesus. Gewähre es, Vater, heute Abend. Und während dein Diener spricht, deine Diener sprechen, jeder von ihnen, mögest du sie salben mit dem Geist des Lebens und mögen sie predigen wie nie zuvor und die Botschaft in die Gemeinde heute Abend bringen. Und wir haben uns hier versammelt unter diesem kleinen Dach, für das wir dankbar sind, Herr. Wir sind so dankbar, hier ein warmes Feuer zu haben, bei dem wir uns sitzen können, und ein Dach über unserem Kopf. Das ist alles, was nötig ist, denn unser Schatz ist nicht von dieser Welt, sondern in der Welt, die kommt. Gott, wir legen dort, wo wir glauben, wir legen es dorthin, wo wir glauben, dass die Diebe es nicht rauben können, einbrechen und die Motten es nicht zerfressen. Dort der Schatz des ewigen Lebens. Und wir beten, dass du uns dies schätzen lässt, alle Tage unseres Lebens. Mach deine Diener geeignet, nimm alles Böse von uns heraus, all die Vergangenheit. Und mögen alle Wurzeln der Bosheit und Bitterkeit aus unserem Leben genommen werden, dass wir demütig und lieblich vor dir sind. Gewähre es, Herr, lass uns das größte Jahr haben, das wir je hatten, dieses kommende Jahr. Gewähre es, gib uns nun heute Abend von deinem Wort, während wir warten für deine Botschaften. In Jesu Namen beten wir dieses. Amen. Ihr mögt euch setzen. Nun, es ist für mich schwer, dort die Uhr zu sehen. Und ich möchte meine Brüder nicht warten lassen. Deshalb werde ich eilen, so schnell wie möglich, um diesen Teil hier herauszubringen. Und vielleicht, wenn wir es nicht heute Abend beenden, dann morgen früh werden wir versuchen, fortzufahren, so der Herr will. Und wenn Bruder Neville nicht hierher kommt oder was immer, nun, dann werde ich versuchen, so der Herr es zulässt, hier die Sonntagsschulgottesdienst zu halten. Nun, vergesst jetzt nicht, betet, denn das ist der einzige Weg, wie ihr höheren Grund erreichen könnt. Betet. Das Gebet des Glaubens wird Gottes Segen herabbringen. Das ist der einzige, weil ihr es hier tun könnt. Lasst es zusammen singen. Das ist jetzt das neue Jahr. Wir haben genug Zeit. Lasst uns beten. Beten. Es ist der einzige Weg, den höheren Grund zu erreichen. Betet. Das Gebet des Glaubens wird Gottes Segen herabbringen. So, wenn das Gebet des Glaubens Gottes Segen herabbringen, lasst uns fortfahren zu beten. So froh, dass wir heute Abend neue Gesichter haben in dem Königreich Gottes, die im letzten Jahr nicht da drin waren. Und ich fahre fort zu beten, dass noch mehr und mehr alle Zeit hinzugefügt werden, denn die Hälfte ist noch nicht gesagt worden, wie es auf der anderen Seite sein wird. Nun, wenn wir aufschlagen können, im vierten Kapitel der Offenbarung, braucht jemand eine Bibel? Wir haben hier Bibeln, wenn einer der Ordner kommt, wir haben hier genügend Bibeln. Einer der Treuhänder kommt hierher. Bruder Zabel, lass noch einen kommen und nimm beide Seiten, während wir die Reihen herabgehen. Wenn jemand eine Bibel braucht, um mitzufolgen, nimm deine und gib die einem jeden, der sie haben will. Und wir möchten jetzt, dass ihr aufschlagt, Offenbarung, das vierte Kapitel. Wenn ihr hinten sitzt, euch nach vorne begeben könnt, wir haben noch viel Platz heute Abend. Ihr könnt hier näher drankommen und es euch bequem machen und direkt in die Lektion hineingehen. Hilft mir es lesen und während wir studieren, werden wir zusammenkommen. Hier sind Sitze, ich sehe, ein Paar kommt hier. Hier sind zwei Sätze, hier ist noch einer hier vorne. Dort hinten sind noch Sitze hier vorne. Ich glaube, dass der Lüftung hier universell ist. Nun, wie viele haben sich an der Lektion erfreut, die wir gerade hatten, die 8-Tages-Lektion über die 7 Gemeindezeitalter? Ich danke euch, ich fühle gut, denn ich habe wirklich einen großen Segen daraus bekommen. Nun, heute Abend mit dem vierten Kapitel verlassen wir. Johannes sprach zu dem Laodicea-Gemeindezeitalter. Nun, dieses Laodicea-Zeitalter war das, was am meisten durcheinander war während der gesamten Gemeindezeitalter und der Rest von ihnen. Und wir fanden dieses mitleiderregendste Sache im letzten Teil des Laodicea-Gemeindezeitalters. Jesus steht draußen, steht außerhalb seiner eigenen Gemeinde, wo sie ihn hinausgetan haben. Er klopft an der Tür an, versucht hineinzukommen. Ist das nicht sündhaft? Ich denke, eine der mitleiderregendsten Schriftstellen, die ich je gelesen habe, Jesus außerhalb seiner eigenen Tür. Seine Gemeinde hatte ihn hinausgetan und er versuchte zurückzukommen, nur um sie zu retten. Wenn ein Mensch mir öffnen will, lass mich zurück in mein eigenes Haus, werde ich mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Ist das nicht mitleiderregend? Der Gott des Himmels aus seiner eigenen Gemeinde hinausgetan, durch Satzungen und Konfessionen, wie sie es taten, habe ihn aus der eigenen Gemeinde hinausgetan und eine Satzung angenommen, dasselbe, was sie taten an dem Tag, wo Jesus gekreuzigt war. Und das war, als sie Barabbas annahmen, einen Mörder, und Jesus kreuzigten. Sie haben den Mörder freigelassen, unter ihnen ein erwiesener Mörder, und haben Jesus abgelehnt, der Einzige, der ihnen Leben geben konnte. Das ist dieselbe Sache, die jede Konfession und die Pfingstkonfession heute hat. Sie sehen, dass diese Konfessionen sterben, so schnell, wie sie sich zur Konfession machen. Da gab es nie eine auf den Seiten der Geschichte, die jemals sich organisiert hat und dann nicht sofort gestorben ist. Alle Zeichen, Wunder, die Gaben haben sie verlassen, alles andere, sobald sie sich organisierten. Und anstelle, dass sie den Herrn Jesus annahmen, dass er ihnen Leben gibt, gingen sie zurück und haben Barabbas unter sich losgelassen. Ist das nicht schrecklich? Kein Wunder, dass Gott aus seiner Gemeinde herausgetan wurde, stehend klopft an, das letzte Gemeindezeitalter versucht hineinzukommen. Wir finden, dass Offenbarung ist in drei Teile geteilt. Die ersten drei Kapitel handeln von der Gemeinde, betreffen die Gemeinde, die Botschaft, die Engel der Gemeinde. Und dann verschwindet sie hier im dritten Kapitel und erscheint nicht wiederum bis zum 19. Kapitel. Und im 19. Kapitel kehrt sie zurück. Zwischen dieser Zeit verhandelt Gott mit den Juden. Von da an ist zwischen dem Kommen der großen Stadt Jerusalem und dem Entwegversiegeln des Volkes Israel und so weiter zur Endzeit. Nun, heute Abend, direkt danach, Johannes sah auf der Insel Patmos, wie viele erinnern sich, wie weit war Patmos weg vom Strand? Wie weit war es weg? Etwa 30 Meilen vor der Küste. Und wie weit war es um Patmos herum? 15 Meilen im Umfang. Und es wurde gebraucht als Exil für Römer. Man hat dort Gefangene abgesetzt und Johannes war dort. Warum? Was tat er? Hat er etwas gestohlen? Nein. Warum haben sie ihn dorthin gebracht? Weil er die Menschen durcheinander brachte oder weil er was Böses tat? Nein. Warum war er dort? Um des Wortes Gottes willen und seines Zeugnisses für das Predigen des Evangeliums. Und kann irgendetwas einem Christen geschehen, was nicht zu seinem Besten ist? Nein. Seht ihr? Warum hat Gott ihn allein auf die Insel gebracht? Er gab uns das Buch der Offenbarung. Seht ihr? Gott kann die Augen des Teufels verhüllen, jedes Mal, zu jeder Zeit, wo er es will, nicht wahr? Er kann es einfach tun. Ich liebe ihn, denn du brauchst nicht klug zu sein. Wenn ich schlau wäre, hätte ich vielleicht alles darüber vergessen. Aber ich weiß, keiner könnte so schlau sein wie er. Was immer ich habe, das übergebe ich ihm, gebe ich ihm und tue dann einfach nur, was er sagt zu tun. Das ist alles. Manchmal ist es sehr gegensätzlich, wie ich es mir vorstelle. Aber ich weiß, wenn er führt, er ist schlau, er weiß, was er tut, ich weiß es nicht. So lasse ich ihn es tun und dann stimmt es genau, ist es genau richtig, seht ihr? Lass ihn es tun, jawohl, das ist es, er weiß es. Er ist derjenige, der weiß, was er tut. Und ich versuche nicht, irgendwelche großen Blumen und solche Dinge hervorzubringen, sondern ich demütige mich einfach selber und sage, hier bin ich, Vater, wann immer du mich möchtest. Und geh so weiter und es kommt immer richtig hervor. Johannes würde, wir hätten das Buch der Offenbarung nicht, wenn nicht Johannes da gewesen wäre und wenn Johannes nicht auf der Insel wäre. Das war Gottes Weg, uns das Buch der Offenbarung zu geben. Er war dort 3 Jahre und schrieb das Buch der Offenbarung. Nun, wir verlassen hier mit der letzten Einladung im 22. Vers im 3. Kapitel. Er, der ein Ohr hat, lasst ihn hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun fangen wir an mit dem 4. Kapitel. Danach sah ich, und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir zu reden, wie eine Posaune, die sprach, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Wir werden es Vers für Vers durchnehmen. Ich habe viele Schriftstellen, hier ein Buch davon. Und ich weiß nicht, wie weit wir hineinkommen, aber vielleicht lesen wir es beobachtet. Das Wort ist nach diesen Dingen. Nach dem Gemeindezeitalter. Alles von hier an ist danach, wird davon handeln, was stattfindet nach der Entrückung der Gemeinde. Seht ihr, nach der Entrückung, das geht zurück, um Israel abzuholen. Nach dem Gemeindezeitalter, nach den Gemeindezeitaltern. Und die Gemeinde erscheint niemals wieder bis Offenbarung im 19. Kapitel, wo sie wiederum zurückkehrt mit ihrem Bräutigam. Preis Gott für die Hochzeit. Lasst uns, wollt ihr dieses lesen? In Ordnung, Offenbarung 19. Offenbarung 19, lasst uns anfangen im 7. Vers. Offenbarung, das ist, wo die Gemeinde wieder erscheint. Sie erscheint nicht mehr bis im Kapitel 19. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und, oh, ich könnte da predigen bis Mitternacht und noch nicht die Hälfte sagen, schau, sein Weib hat sich bereitet. Charlie, Nelly, alle, was wir hier gesprochen haben vor ein paar Tagen, als Elia den Mantel auf Elisa warf, er hat ihn auf sich selbst genommen und wandelte damit, bis er als Elia es auf Elisa gelegt hatte, und dann hat er es wieder zurückgenommen und hat es selbst angezogen und wandelte damit, bis er den Jordan überquerte und auf den Berg kam und dann in den Wagen einstieg, dann hat er es fallen gelassen. Und so, wenn ein Christ zuerst gerettet wird, dann ist sein Gesicht Christus zugewandt und dann gibt es etwas, was er selber tun muss. Er muss es tun, die nächste Sache, er muss sich heiligen von allen unreinen Gewohnheiten und beiseite legen, jede Last und sich selbst bereiten. Die Braut hat sich selbst bereitet. Das erinnert mich an eine kleine Geschichte. Ich möchte sie sagen, während wir weitergehen, dort im Westen vor einiger Zeit. Da war diese große Armour and Swift Packing Company. Sie kamen dort, kauften Vieh und kauften Höfe. Und sie hatten sehr viel Geld und sie kauften diese kleinen Farmen auf und sie hatten Millionen von Acker auf einem Hof und hatten diese großen, schönen Herford-Herden in Sektionen auf ihren eigenen Eisenbahnen und brachten das Vieh von einer Weide zur anderen. Und Armour & Swift hatte eine große Ranch. Und eines Tages hatten sie einen Vorarbeiter, den Oberinspektor der Ranch. Und er hatte 4 oder 5 Töchter. Und sie fanden heraus, dass eine der großen Armour-Brüder, nicht die Brüder, sondern seiner Söhne, würde die Ranch besuchen. Er war ein junger, lediger Mann und all diese Mädchen waren sicher, dass sie diesen Jungen sich krallen würden, sobald er kommt. Und sie haben sich alle darauf vorbereitet und machten alles bereit, wenn er kommt. Und als er dort eintraf, wollten sie ihn treffen. Und so, wie sie es früher dort in dem Grenzland getan haben, mit ihren kleinen Kleidern an und mit ihren Fransen und so weiter und die 44er an jeder Hüfte und die Hüte hatten sie dort hinten in ihrem Nacken. Und das waren gewöhnliche Westleute und jedes dieser Mädchen, eine von ihnen wollte diesen Jungen kriegen. Und sie hatten dort eine kleine Cousine, ihre Mutter und ihr Vater waren tot. Sie war eine Cousine und sie war fast wie der Sklave von ihnen allen. All die schmutzige Arbeit musste sie tun, den Abwasch machen und alles. Sie hatte keine Kleidung, sie musste das geben, was die anderen abgelegt hatten. Und als die Zeit kam, dass der Junge kommen sollte, dann gingen sie alle in ihre Wagen und fuhren zu der Station, um ihn zu empfangen. Und sie schossen mit ihren Pistolen und die Pferde stampften und alles. Und sie brachten ihn dann zur Ranch hinaus und dann hatten sie eine große Party an dem Abend und sie gingen dort auf die Heuhaufen und sie sangen und tanzten die ganze Nacht hindurch und er war 2, 3 Tage dort. Diese kleine Cousine, nun, ich möchte dies mit etwas vergleichen. Unsere Cousins sind alle gut angezogen. Sie haben große Turmspitzen, feine Gemeinden. Sie haben große Kirchtürme und feine Kirchen. Und es scheint, dass wenn es irgendeinen schmutzigen Namen gab, dann muss man denen den Pfingstlern geben und etwas, das verkehrt ist. Und sie tun verkehrte Dinge. Sie hatten darüber gehört, sie sind klassisch, sie hören darüber nicht. Aber lass mal einen Pfingstprediger einen Fehler machen. Ich sage euch, dann werden sie es in jeder Zeitung im Lande bringen. Jawohl, lass mal einen Pfingstbruder für ein Kind beten. Und wenn es stirbt, dann erscheint es in jeder Zeitung im Land. Göttliche Heilung ist Fanatismus. Nun, warum tut ihr dann nicht jeden Fall in der Zeitung bringen, den der Arzt verliert? Seht ihr, die Soße, die gleiche Soße, die man für die Gans benutzt, ist auch für den Gänserich. Nun, wenn ihr mal darüber schreiben würdet, dann hättet ihr nicht genug Platz in all den Spalten der Zeitung, über all diese Toten zu schreiben. Wenn ich dorthin gehe, wenn ich zum Friedhof gehen würde und würde sagen, jeder, der hier gestorben ist, aufgrund von unterhalb göttlicher Heilung, steht bitte auf, und dann sagen, jeder, der hier gestorben ist unter ärztlicher Behandlung, der stehe auch bitte auf, dann wäre es 1:1,000,000. Und das stimmt genau. Und wenn sie einander kritisieren wollen, kritisiert auch die anderen. Das stimmt. Aber sie töten Millionen jedes Jahr durch Medizin und Operationen. Und ihr hört nie nichts darüber. Dieses kleine Mädchen hatte die raue Arbeit zu tun. Und alle der Junge, als das Armbrot vorbei war, sie tanzten. Und jedes dieser Mädchen hatte sich schön gemacht. Und dieses kleine arme Mädchen hatte ein zerlumptes Kleid an. Eines Abends saß sie dort in der Esshalle nach dem Abendessen. Und sie wusch dort hinten im Hinterhof. Und sie hat den Abwasch gemacht und dann ging sie heraus in den Hinterhof, um das Spülwasser auszugießen. Und als sie sich umdrehte dort an dem Zaun, da stand er und lehnte sich an den Zaun, am Zaun lehnend. Er sagte, hello. Und sie schämte sich so sehr, denn das war der Sohn des Oberaufsehers, der Sohn des Eigentümers, der Rentsch. Und sie hat die Schüssel niedrig gehalten, damit er nicht sehen würde, dass sie so zerlumpt waren. Sie wollte zurückgehen. Sie wollte dort zurück reingehen mit ihren zerlumpten Füßen. Aber er ging zu ihr und sagte, habe keine Angst vor mir. Er sagte, ich möchte etwas sagen. Er sagte, ich bin hier zu einem Zweck herausgekommen. Ich kam, um eine Frau zu finden. Und er sagte, ich habe überall geschaut. Und sagte, ich wollte dort keine von diesen Mädchen aus der Stadt heiraten, sondern ich wollte hierher kommen, um das zu bekommen, was ich meine, dass eine echte Frau ist. Und ich sagte, alles, was ich gesehen habe, von allem, was ich gesehen habe, ich habe dich hier bemerkt und ich fand heraus, du bist eine Cousine. Das stimmt, jawohl. Ich möchte etwas fragen, möchtest du mich heiraten? Nun, sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie war so überwältigt. Sie wusste nicht, wie sie dem Mann antworten sollte. Oh, ich kann mir vorstellen, wie sie fühlte. Ihr nicht auch? Als ich, der einmal ein Sünder war, zu nichts gut, das Kind eines Trinkers, Jesus Christus sagte, ich möchte dich zu... Wie könnte das jemals zu jemand zu mir sagen? Wie könnte er jemals sagen, ich gebe dir ein Heim im Himmel? Wie könnte er je sagen, ich werde dich retten? So ein Wrack, wie ich es je war. Wie könnte es sein? Aber er hat es getan. Sie sagte, Herr, ich bin nicht würdig. Ich könnte nicht eine Frau sein für einen Mann, wie du bist. Denn ich weiß nichts darüber. Du bist an große Dinge gewöhnt, aber ich weiß darüber nichts. Ich bin arm. Er aber sagte, du bist meine Wahl.
Wasn't it nice when Jesus told you that you know you wasn't worthy to be a Christian?
It wasn't nothing you could ever do, but nothing. He just chose you.
Es war nicht nett, als Jesus dir das sagte. Du wusstest, dass du nicht würdig warst, ein Christ zu sein. Da war nichts, das du jemals tun könntest. Dort ist nichts, aber er hat dich einfach erwählt. Es ist seine Güte, seine Gnade, dass er dich erwählt hat. Du hast ihn nicht erwählt, er hat dich erwählt. Das stimmt. Sie sagte, ich schaue nicht auf deine Kleidung, ich schaue darauf, was du bist. Und er sagte, willst du mich heiraten? Und schlussendlich kamen sie überein. Und er sagte, in einem Jahr von jetzt, an diesem Tag, komme ich zurück und du sei bereit. Hab das Hochzeitskleid an, denn ich werde zurückkehren und dich hier heiraten auf diesem Boden. Und ich werde dich nach Chicago nehmen, nach Outer Drive. Dort wirst du ein Schloss haben, um darin zu wohnen. Und all das Abwaschen wird vorbei sein und diese Dinge. Als die Cousinen darüber hörten, sagten sie, du arme, kleine, unwissende Narren, du weißt, der Mann hat das nicht gemeint. Du arme, kleine, unwissende Narren, du weißt doch, dass der Mann das überhaupt nicht gemeint hat. Und ist es nicht genau, was sie heute sagen? Wie könnte eine Gruppe von heiligen Rollern, eine Gruppe, die noch kaum ihren eigenen Namen schreiben, wie könnten sie jemals die Gemeinde sein? Wie könnte eine solche Gruppe je da sein? Als wir die Verlobung nahmen, aber das ist in Ordnung, als wir uns verlobt haben und wir fühlten den Verlobungskuss Jesu Christi auf unseren Herzen, der unsere Sünden hinwegnahm, da war etwas, das uns sagte, dass er wiederum zurückkehren wird, genau in derselben Weise. Eines Tages wird er zurückkommen. Und sie hat das ganze Jahr gearbeitet, hart gearbeitet und hat ihre 75 Cent gespart, was immer sie ihr gaben, als Lohn für einen Tag. Und sie hat ihr Geld gespart, um ihr Hochzeitskleid zu kaufen, alles zu bereiten. Oh, das war alles, worüber sie nachdachte, sich zu bereiten. Und sie hat sich selbst bereitet. Sie holte ihre Kleidung, Hochzeitskleider, und ihre Cousinen lachten sie aus. Und schlussendlich kam der Tag. Sie hat sich im Hochzeitskleid angezogen und sie hat sich bereitet und hat sich gereinigt. Und ihre kleinen Cousinen kamen, haben sich vor ihr verbeugt und sagten, ach, du armes, dummes, kleines Ding. Du weißt, das hat er nicht gemeint. Er würde so nicht ein Mädchen wie dich heiraten. Aber sie hat sich trotzdem bereitet. Und es kam der späte Abend. Sie fingen an, sie zu verspotten und auszulachen. Aber sie stand bei der Tür und wartete trotzdem. Und sie sagt, und sie stand dort direkt an der Tür und wartete trotzdem. Und sie fragten sie, zu welcher Zeit sagt er, würde er hier sein? Und sie sagte, das hat er nicht gesagt. Aber er sagte, er hat mir gesagt, dort an dem Abend, dass er mich heiraten würde. Und dann gab er mir den Verlobungsring. Und er sagte mir, es wird ungefähr in einem Jahr von jetzt sein. Und deshalb habe ich noch eine Stunde, die jetzt übrig ist. Amen. Warte einfach weiter. Ich habe noch eine Stunde übrig. 30 Minuten, 10 Minuten. Und sie lachten sie aus, machten Spaß und nannten sie alle möglichen Namen. Aber schlussendlich kam die Stunde der Entscheidung. Und dann hörten sie den Sand unter den Rädern, die Pferde kamen. Was war es für eine Sache zu sehen? Diese kleine Braut, die sich bereitet hatten, sie sprang die Tür hinaus, lief die Straße herunter. Was für eine Sache war es, diese kleine Braut zu sehen, die sich bereitet hatte, wie sie aus der Tür heraussprang und hinunterlief diese rosenbedeckten Pfad dort und dann in die Arme des Mannes flog, den sie liebte, damit er ihr Ehemann ist, und er sie hochhob und sie verheirateten und dann hinwegritten. Und eines dieser Tage, Brüder, die heute Spaß machen und sagen, heilige Roller und Pfingstler und diese Dinge, wir warten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es macht keinen Unterschied, was die anderen machen. Keine Sorgen, wir haben noch ein bisschen Zeit übrig. Und in dem Moment, den er versprochen hat, wird er hier sein. Und eines Tages werden wir hinwegfliegen in die Herrlichkeit. Seid einfach nur bereitet. Haltet das Hochzeitskleid an, haltet alle Grausamkeit fern aus euren Herzen, hört, was die Schrift sagt, lasst uns frohlocken. Hört, wie die Schrift sagt, lasst uns frohlocken, froh sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Habt ihr es verstanden? Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Preis sei Gott. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Also wird es dort ein Treffen in der Herrlichkeit geben, eines Tages. Haltet euch bereit, reinigt euer Herz von allen bösen Gedanken, habt Glauben an Gott, egal wie dunkel es aussieht, wie viel euch auslachen und sagen, dass ihr einen Fehler gemacht habt, lebt einfach heilig weiter und lebt für Gott, geht weiter, die Stunde wird kommen. Seht ihr, sie erscheint wiederum in Offenbarung 19, nach diesen Dingen, nachdem er die Gemeindezeitalter gesehen hatte, nach diesen Dingen schaute ich und siehe, da war eine Tür. Nun denkt daran, Johannes ist immer noch auf Patmos. Und nachdem er all die Gemeindezeitalter durchgehen sehen, war eine Tür im Himmel geöffnet. Eine Tür. Was ist eine Tür? Offenbarung 3, 8. In Offenbarung 3, dem 8. Vers. Ich kenne deine Werke, denn siehe, ich habe vor dich eine offene Tür gestellt, die kein Mensch schließen kann. Und kein Mensch öffnen. Er ist die Tür. Christus ist die Tür. Er sagte in Johannes 10, ich bin die Tür zu der Schafhürde. In den alten Ländern findet ihr, dass der Schafhirte mit seinen Schafen hineintreibt und er zählt sie alle und sieht, der Schafhirte treibt seine Schafe hinein und dann zählt er sie alle und sieht zu, dass sie alle drinnen sind und dann legt er sich direkt vor die Tür. Der Wolf kann dann nicht hineinkommen, ohne ihn aufzuwecken und die Schafe können nicht heraus, ohne über ihn hinauszugehen. Oh, wie sicher fühlen sich die Schafe, denn der Schafhirte liegt dort vor der Tür. Noah im Alten Testament stand in der Tür der Arche. Oh, hört zu, ich werde etwas sagen. Er stand an der Tür und predigte Buße und Gerechtigkeit den Menschen, die ihn auslachten. Und in derselben Tür, in der er stand, kein Mensch konnte in die Arche hineinkommen, es sei denn durch diese Tür, eine Tür. Es gab nur eine Tür zur Arche und es gibt nur einen Weg. In Ordnung, Bruder Strecker. Es gibt nur einen Weg, wie er in den Leib Christi hineinkommt. Und diese einzige Tür, es gibt nur eine Tür in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und Jesus ist diese Tür. Ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Straße, die zur Tür führt. Ich bin die Tür der Schafhürde. Er sagte in diesem Gemeindezeitalter, ich habe vor dich eine offene Tür gestellt. Er sagte das im Methodistenzeitalter. Sie haben es abgelehnt, organisiert. Aber ich habe vor dich eine offene Tür gesetzt. Nur nachdem sie die Heiligung empfangen hatten, ich habe eine offene Tür, welches ist der Heilige Geist. Durch einen Geist sind wir alle wie getauft in einen Leib, welches ist Christus. Er hat die Botschaft der Methodistengemeinde, er hat diese Botschaft vor die Methodistengemeinde gestellt, aber sie haben sich davon abgewandt. Sie kamen zur Heiligung und haben den Heiligen Geist verleugnet, abgelehnt. Erinnert ihr euch daran, diese offene Tür? Wie kommt ihr in Christo hinein? Durch einen Geist, den Heiligen Geist. Welches ist der Geist Christi? Wir kommen nicht hinein durch Händeschütteln, nicht durch Besprengung, aber durch eine Heiliggeisttaufe sind wir alle getauft in einen Leib und sind teilhaftig des Leibes. Eine Taufe des Heiligen Geistes in diese Tür. Die Tür steht im Himmel. Die Tür. Und als er schaute, sah er den Herrn Jesus. Seht den nachfolgenden Teil. Die Tür, der Herr Jesus. Ich schaute und sah, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, ich hörte, war die Stimme einer Posaune. Nun, die Szene verändert sich. Johannes beobachtete Patmos. Jetzt schaut er hinauf. Warum? Er sieht, etwas ging vor auf Erden in den Gemeindezeitaltern, durch die sieben Gemeindezeitalter. Und nachdem er die Gemeindezeitalter sah, nach den Gemeindezeitaltern vorbei waren, hörte er eine Stimme. Und er schaute auf zum Himmel und sah eine offene Tür. Und die erste Stimme erklang wie eine Posaune. In Ordnung. Die Szene veränderte sich von Patmos zum Himmel. Die Stimme war dieselbe Stimme, die wandelte unter den sieben Leuchtern, goldenen Leuchtern. Dieselbe Stimme, die Stimme hat sich nicht verändert. Aber die Stimme, wo hört er sie das erste Mal? Im ersten Gemeindezeitalter hinter sich. Ich war im Geist am Tage des Herrn. Wenn ihr es aufschreiben wollt, Offenbarung 1, 10 und 13, ich war im Geist am Tage des Herrn und ich hörte hinter mir eine Stimme wie eine Posaune, die erklang wie viele Wasser. Und als ich mich umdrehte zu sehen, sah ich einen, der stand inmitten der sieben goldenen Leuchtern. Nachdem er ihm das Geheimnis der sieben goldenen Leuchtern gezeigt hatte, hält die sieben Sterne mit dem weißen Brücke und so weiter, Füße aus Messing und Augen wie Feuer, die Symbole. Dann hörte er dieselbe Stimme, beobachtet. Sie spricht vom Himmel und er schaute auf und sah eine offene Tür. Oh, eine offene Tür in den Himmel. Christus Jesus ist die eine Tür, das ist der eine Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ein anderer hineinkommt, ist dieser ein Dieb und ein Räuber. Dort im Gleichnis von dem einen, der hinaufkletterte und war beim Hochzeitsmahl ohne ein Hochzeitskleid an, wurde schuldig gefunden, gebunden und in die äußere Dunkelheit geworfen. Ihr könnt nur auf eine Weise zum Abendmahl kommen. Ich habe darüber vor kurzem gepredigt. Denkt daran, der Bräutigam, nun dort in dem alten Land, wenn jemand heiraten wollte, er musste selbst die Einladung austeilen und er musste ihnen auch das Gewand selber geben. Und als er diesen Mann hier traf, er saß am Tisch des Mahles. Wie viele erinnern sich an das Gleichnis? Ihr habt, die ihr die Bibel gelesen habt, dort in dem alten Land, er muss die Einladung selbst hervorkommen lassen. Er muss selbst das Hochzeitsgewand austeilen. Und er sah diesen Mann, er saß dort am Tisch. Wie viele erinnern sich an das Gleichnis? Sicherlich, ihr liest das in der, ihr liest die Bibel. Er fand den Mann am Tisch des Mahles ohne ein Hochzeitsgewand an. Was ist es? Der Bräutigam steht an der Tür und alle kommen mit einer Einladung. Kein Mensch kann zu mir kommen. Komm zum Vater, komm, außer durch mich. Alle, die der Vater mir gegeben hat und eingeladen hat, werden zu mir kommen. Hier kommen sie. Er gab ihnen ihre Einladung, der Bräutigam, so dass jeder gleich aussehen wird. Das ist eine gute Sache. In der alten Zeit, Heiliggeistreligion, sie sehen alle gleich aus, ob sie reich oder arm sind, gebunden oder frei, schwarz oder weiß, Mann oder Frau, sie sind alle eins in Christus Jesus. Und der Bräutigam stand an der Tür und empfing die Einladung, und er hat das Gewand um die herum gelegt, dem Reichen und Armen in gleicher Weise. So ist es im Königreich Gottes, keine kleinen oder großen Kerle, alle nur ein Kerl, alle nur ein Mensch, alle eins in Christus. Was denkt ihr, wenn der Bräutigam kommt und fand den Mann, der saß dort ohne Hochzeitsgewand an? Er sagte: Freund, wie bist du hierher geraten? Und er stand sprachlos. Es zeigte, dass er anders hineingekommen war, außer als durch die Tür. Er kam durchs Fenster, er kam durch die Hintertür und er nannte ihn einen Freund und zeigte, er war ein Gemeindemitglied. Er sagte: Freund, wie kommst du hierher ohne Gewand an? Jesus sagte es selber und er rief die Pförtner. Er sagte: Bündet ihn an Füßen und Händen. Und er wurde in die äußere Dunkelheit geworfen, wird weinen, klagen und Zähneknirschen sein wird. Das sind Christo eigene Worte. Ja, er war hinausgeworfen. Er hat es bewiesen ohne Hochzeitsgewand. Er kam irgendeine andere Art dort hinein, außer durch die Tür. Wenn er durch die Tür gekommen wäre, hätte er ein Hochzeitskleid angehabt. Oh, hört darauf, wenn das Hochzeitsgewand die Taufe des Heiligen Geistes ist, wie werden wir dann in irgendeiner anderen Weise repräsentiert werden? Wenn das erste Gemeindezeitalter durch die Tür Christus Jesus kommen musste, getauft werden im Namen Jesu Christi und die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, um das Hochzeitsgewand anzuziehen, wie können wir anders hineinkommen? Wenn ihr durch die Methodisten, Baptisten oder Pfingster kommt oder durch irgendeine Konfession, dann werdet ihr gebunden und in die äußere Dunkelheit geworfen. Ihr müsst hineinkommen durch Christus Jesus, den Weg, die Tür, die Wahrheit und das Leben. You've got to come by Christ Jesus, the way, the door, the truth, the life. Amen. Amen. Right. In Ordnung, dieselbe Stimme. Offenbarung 1, 10 und 13. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, die Stimme, die er sprechen hörte, hatte die Klarheit einer Posaune oder Trompete. Ihr wisst, wie eine Trompete ertönt. Sie gibt einen schrillen Laut. Was bedeutet eine Trompete in der Bibel? Krieg. Jedes Mal, wenn ihr seht, wie eine Posaune geblasen wird, in Bibelzeiten war es Krieg. Sein Ertönen bedeutet Krieg. Oder eine Offenbarung, die stattfindet. Die Gemeindezeitalter sind vorbei. Alles wurde bereitet. Alles hatte sich bereitet hier im vierten Kapitel. Die Gemeindezeitalter waren vorüber. Er hatte die Erde verlassen. Seht ihr, denkt daran, die Stimme, die zu ihm sprach, war hinter ihm in den sieben goldenen Leuchtern. Das Werk war vollendet. Und nun dieselbe Stimme spricht im Himmel. Was war es? Er hatte sein Volk erlöst. Sein irdisches Werk war beendet. Er war in der Herrlichkeit und er rief Johannes zu: Komm herauf. Amen. Oh, ich fühle zum Preisen am Silvesterabend. Oh mein, da habt ihr es. Seht ihr, bereit, komm herauf. Krieg, dies ist die Szene eines großen Kampfes. Die Menschen, die Gottes Botschaft abgelehnt hatten, den Heiligen Geist abgelehnt haben, die Botschafter der sieben Gemeinden abgelehnt hatten, die Botschaft der Gnade abgelehnt hatten, nichts ist mehr übrig, außer dass das Gericht bereitet ist. In Ordnung. Er macht sich bereit, um die Plagen jetzt auf die Erde auszugießen. Kommt herauf und ich werde dir zeigen, was geschehen wird. Christus ablehnen, gottlose Sünder. Ich werde meinen Zorn auf sie ausgießen. Seht die Szene. Und während wir es durchnehmen, Abend für Abend, dann werdet ihr zu allen Zeiten mehr davon verstehen. Wir können jetzt nicht hier alles hineinbringen. Wir müssen nur Stelle zu Stelle behandeln, wie es eine schreckliche Sache wird für diese, wenn die letzte Posaune ertönt und wenn der letzte Kampf gekämpft ist und wenn die letzte Predigt gepredigt ist, wenn das letzte Lied gesungen wird und wir stehen vor dem Gerichtsthron Christi. Dann werden sie euch fragen, warum hast du es nicht empfangen? Warum, was hast du mit dem Leben getan, das ich dir gab? Du musst den Grund angeben, was dann? Du hast, wie ich hörte, das Lied zu singen. Was dann, wenn das große Buch geöffnet wird, was dann? Wenn die, die die Botschaft abgelehnt haben, sich verantworten müssen, was dann? Du wirst dort stehen, so sicher wie dieses Buch geschrieben ist. Du musst dort stehen und wirst nach dem Grund gefragt. Oh, es macht sich bezahlt, Bruder, Schwester. Es geziemt sich uns als Söhne und Töchtern, uns jede Stunde zu prüfen des Tages. Paulus sagte, ich sterbe täglich. Doch lebe ich nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr müsst euch prüfen, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde ihr nach abberufen wird, um euch oben zu verantworten. Er hörte die Stimme der Posaune. In Ordnung. Seht, was Johannes hier sagte im letzten Teil des ersten Kapitels. Komm. Und da war eine Posaune, die sagte, komm hier hoch. Ich zeigte dir die Gemeindezeitalter auf Erden. Jetzt komm herauf. Ich werde dir zeigen, was hier oben geschieht. Christus hatte die Erde verlassen. Er ist hinaufgegangen in die Herrlichkeit. Das Gemeindezeitalter war durch. Er zeigte, dass sein Geist hier beendet war. Das ist ein Geist hier. Und er ging in die Herrlichkeit und rief Johannes, dass er hinaufkommen sollte. Und er zeigt ihm das anderes, was geschehen würde. Komm herauf. Nun, wir bemerken Johannes, zweites Kapitel, zweiter Vers. Seht schnell, Johannes fügte das hinzu. Und sofort danach. Nun, wenn ich mich hier komisch benehme, ich fühle mich einfach gut. Johannes fügt hinzu, wenn und sofort war ich im Geist, als er die Stimme Gottes hören, sprechen hörte, er geschah etwas. Amen. Oh, ist es euch so geschehen? Es tat es für mich vor 31 Jahren und seitdem war ich nie mehr derselbe. Oh, als er sagte, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch Ruhe. Es hat mich verändert. Johannes sagte, sofort, ich war im Geist. Welcher Geist? Der Heilige Geist. Oh, ich war im Geist. Und seht, ein Thron im Himmel und einer saß auf dem Thron. Seht, Johannes hatte die Erde verlassen. Christus hatte die Erde verlassen in der Form des Heiligen Geistes und kehrte wiederum zurück in einen Leib. Heute sitzt er dort als Erinnerung, als Opfer. Wir werden dort hineingehen, in diesem Kapitel. Aber der Geist Gottes kommt zurück, um in der Gemeinde uns zu leben. Direkt nachdem er das Ende des Zeitalters seines Werkes gezeigt hatte, ging er in den Himmel und sagte, ich werde dir zeigen, was danach geschehen soll, nach dem Gemeindezeitalter. Er sagte, Johannes, ich kann dort unten nicht mehr zu dir sprechen, denn ich habe dort unten, es ist unten weggegangen. Komm herauf. Ich werde dir zeigen, was danach geschieht. Amen. Komm herauf zu mir. Amen. Komm herauf und ich werde dir zeigen, was danach geschehen ist. Oh, er wurde in einer Vision hinaufgenommen, in die Herrlichkeit hinaufgenommen. Seine Erfahrung muss gewesen sein wie die von Paulus, 2. Korinther 12, 2 bis 4, wenn ihr es aufschreiben wollt. Paulus wurde auch einmal in einer Vision hinaufgenommen. Wisst ihr das? Und er sah Dinge, für die es nicht geeignet war, überhaupt darüber zu sprechen. 14 Jahre später hat es niemals erwähnt. Aber schaut euch den Unterschied an. Was Paulus sah, es war ihm verboten, darüber zu sprechen oder es in der Öffentlichkeit zu sagen. Oh mein, ich glaube nicht, dass es hätte tun können. Er nahm eine kleine Reise. Ich habe auch eine kleine Reise vor ein paar Tagen unternommen, aber ich werde niemals darüber hinwegkommen und werde niemals, oder ich kam nie darüber hinweg und werde es niemals können. Seht, er sah die Dinge, über die er nicht sprechen konnte. Er sah Dinge, über die er sprechen konnte. Ich glaube, er hatte nicht Worte dafür. Er war in den dritten Himmel raufgenommen worden, in den dritten Himmel. Oh, wie verschieden, als Johannes hinaufgenommen wurde und sah Jesus. Er sagt, schreibe in das Buch, was du gesehen hast, und gib es zurück und sende es den Gemeinden. Paulus war verboten zu sprechen, aber Johannes wurde gesagt, es in ein Buch zu schreiben, damit es in allen Zeitaltern wäre. Oh mein, es ist jetzt geoffenbart und soll geoffenbart werden in diesen letzten Tagen. Es war nicht geoffenbart zu seiner Zeit, es ist jetzt geoffenbart, während wir fort waren. Oh, bemerkt, Johannes wurde direkt nach dem Gemeindezeitalter hinaufgenommen. Welches war der Typ der entrückten Gemeinde? Und direkt nachdem dieses Gemeindezeitalter vorbei ist, dieses Laodicea-Gemeindezeitalter, dann kommt die Entrückung. Die Gemeinde geht hinauf, wie Johannes es tat, in die Gegenwart Gottes. Oh, das wendet meine Seele um. Hinaufgenommen zur Entrückung der Gemeinde. Dieser Platz, das Buch der Offenbarung, wurde geschrieben am Ende des Gemeindezeitalters. Nun, ich habe etwas hier, was ich aufklären möchte. Das war ein altes Problem für unter vielen Christen. Und ich dachte heute, als ich studierte in der Schrift und fand die Namen, verschiedene Farben und so weiter. Wir kommen dann nach einiger Zeit hinein. Die Regenbogen, die Symbole und so weiter. Ich schrieb diese Schriftstellen hier auf, sodass ich sie wieder nachschauen konnte, mich darauf beziehen, während wir hier fortfahren. Gewöhnlich wollte ich auf etwas wie dieser Sache sprechen. Es wäre etwas anders werden. Ich würde versuchen, es auswendig zu wissen, aber in dieser Weise, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, würde ich mich gerne darauf beziehen, denn es geht durch die ganze Schrift hindurch, vor und zurück. Nun, Matthäus 16, 13, finden wir dieses, wenn ihr es aufschreiben wollt. Matthäus 16, 13. Wollt ihr, wir schlagen es auf und lesen es, dann haben wir es sicher. Matthäus 16, das Kapitel, und vom 13. Vers. Hört genau zu, während wir lesen. 16, 13. Als da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass des Menschensohn sei? Sie sprachen: Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sagt zu ihnen: Wer sagt ihr denn, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelreiches Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Da verbot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus, der Christus, wäre. Hört jetzt genau zu. In Ordnung. Von der Zeit an fing Jesus, ihr könnt es lesen bis zum 28. Vers, den Rest, wenn er nach Hause kommt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschen Sohn kommen sehen in seinem Reich. Oh, denkt darüber nach. Dort stehen einige hier, einige, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn kommen sehen in sein Reich. Was für eine Aussage. Wie der Kritiker dieses Nee auswählen würde, um nur zu zeigen, wie taub die Sache ist oder wie dumm die Sache ist. Oh, wie er dieses ergreifen möchte. Und es ist geschehen, Amt, sie haben nichts darüber gewusst. In Ordnung, nach dem Bekenntnis des Felsens des Petrus, wir wissen sein Bekenntnis, er würde die Gemeinde auf denselben Felsen bauen, nicht Petrus, der ein kleiner Stein war, wie die katholische Kirche sagen will. Aber das Bekenntnis des Petrus über die Offenbarung, das ist die Gemeinde. Gott wird es offenbaren, nicht das Bekenntnis eines Menschen, denn später war er zurückgefallen, nicht eine Bekenntnis, dass er der Sohn Gottes war, denn sie wussten, dass er der Sohn Gottes war. Petrus hat es gerade gesagt, aber was es war die Offenbarung, die offenbart wurde vom Himmel, dass er der Sohn Gottes war. Fleisch und Blut haben euch das nicht gelehrt, aber mein Vater, welcher im Himmel ist, hat es euch geoffenbart und auf diesen Felsen, das Felsenbekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Ich hoffe, dass die Zeit nicht so schnell herumgeht, denn wir kommen direkt dazu und sehen, wie das fließt im menschlichen Wesen. Eine wunderbare Geschichte, wenn wir dazu kommen können. In Ordnung. Ja, das Bekenntnis des Felsens, was Petrus war, er würde seine Gemeinde bauen auf das Bekenntnis des Petrus. Er sagte, einige stehen hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen werden, dass der Sohn Gottes in sein Königreich kommt. Denkt daran, er sprach einige, das war mehr als einer, nicht mal. Einige würden mehr als einer sein. Nun schaut, alle seine Jünger standen dort und er fragte jeden, das denkt ihr darüber, was denkt ihr über das? Und er sagte, einige von euch stehen hier, einige stehen hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, dass der Menschensohn in sein Königreich kommt. Oh mein, was für eine Aussage. Denkt daran, vor 2000 Jahren wurde das gesagt. Es ist Gottes Wort unfehlbar. Jedes Wort, das er sagte, muss geschehen. Nun, wenn wir aufschlagen wollen, Matthäus Kapitel 17, als nächstes, und ein paar Tage später nahm er Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg, also alleine, Petrus, Jakobus und Johannes, und sie sahen das Königreich Gottes in Kraft kommen. Sie sahen das Königreich Gottes, wie es geprobt wurde. Amen. Oh, sie. Sie sahen das Königreich Gottes in Kraft kommen. Sie sahen die Vorschau des Kommen des Königreiches Gottes. Amen. Vor einiger Zeit sie wurden dort in die Vorschau gebracht, dass sie beobachten konnten, wie das Königreich Gottes hereinkommen würde, das hineingehen in das tausendjährige Reich. Sie sahen die Probeaufführung. Vor einiger Zeit kam eine Gruppe von Predigern. Oral Roberts war einer von ihnen. Cecil B. DeMille, der geschrieben hatte die 10 Gebote. Er rief Bruder Schikirin, Bruder Roberts und viele Prediger über das Land an. Jeder Prediger sollte kommen und er lud sie ein in das Studio. Als er schrieb, oder den Film macht die 10 Gebote, Er rief Bruder Shekerin, Bruder Roberts, viele Prediger im ganzen Land. Jeder Prediger konnte kommen. Er lud sie ein, dass sie ins Studio kommen, bevor der Film freigegeben wurde. Und er ließ sie die Generalprobe sehen, bevor er jemals gezeigt wurde. Und er hat ihnen $25 abgenommen. Aber sie sahen nur die Probe, damit sie ihre Meinung abgeben könnten, ihre Kritik, was gesagt würde. Sie sahen es, bevor die Öffentlichkeit es sah. Und Jesus sagte, einige von euch stehen hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Königreich Gottes in Kraft kommen sehen. Oder er, den Menschensohn, kommen in sein Königreich. Seht ihr, der Menschensohn kommt in sein Königreich. Ein paar Tage danach nahm er Petrus, Jakobus und Johannes. Er ging auf einen hohen Berg und dort wurde er vor ihren Augen verklärt. Die Sonne leuchtete. Es war wie die Kleidungsstücke, die er anhatte. Wie viele Male hat es im Gleichnis gezeigt in der Bibel? Ihr nehmt eine Schriftstelle und bindet die ganze Bibel damit zusammen. Jawohl, keine undichte Stelle, nirgends. Es ist alles mit der Kraft Gottes geschmiert. Der Teufel kann nichts hinausdrängen. Das stimmt. Er kann diese heiligen Menschen, die ihr Zeugnis dort haben und an das Königreich Gottes glauben, nicht in die hineinkommen. Er nahm jede Schriftstelle und hat. Er nahm jede Schriftstelle und hat sie mit der Kraft des Heiligen Geistes gesalbt, hat sie gewaschen mit dem Blut und der Teufel kann dort nicht hineinkommen. Sie sind tot, ihr Leben ist in Christo verborgen, durch Gottes Siegel, durch den Heiligen Geist. Wie kann der Teufel mit ihnen was tun? Da sind sie, das ist jetzt in dieser Zustand, dort an diesem Platz, dann sah er das kommen, die Probe. Was sah er als erstes? Das erste, was er sah, war im Kommen, war Mose, der die toten Heiligen, die auferstehen, repräsentiert. Elia stand dort, habt ihr es gesehen? Ich möchte sehen, dass ihr seht, was wird stattfinden. Da war zuerst Moses. Das sind all die 6 Zeitalter, in denen sie schliefen, 6 Gemeindezeitalter. Nicht nur das, da war auch Elia, der Botschafter der Gruppe dieser letzten Tage. Mit denen, die verwandelt werden, denen drückten Amen. Nun, in der Zukunft, wir warten auf das Kommen. Alle hatten sich um ihn versammelt. Oh mein, was war es? Seine Verheißung an Petrus, Jakobus und Johannes war erfüllt, das stimmt. Er sagte, dort stehen welche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, dass der Menschensohn in sein Königreich kommt. Und sie sahen die Probe davon, dann danach, nach der Auferstehung. Oh, ich möchte euch noch eine andere Sache bringen. Nachdem Jesus starb, beerdigt wurde, Johannes 21, 20. Einer der Kritiker hat das früh aufgebracht. Dort, während wir in der Lektion sind, lasst es uns hier reinigen. Johannes 20, 21, Jesus traf seine Jünger und gab ihnen Fisch und Brot über dem Feuer. Und Johannes lehnte sich an seine Brust und Petrus stellte die Frage, was passiert mit diesem Mann? Jesus liebte Johannes. Johannes war ein Mann der Liebe und er sagte, was wird mit diesem? Was wird sein Platz sein? Was wird seine Zukunft sein? Und Jesus sagte zu ihm, was bedeutet es dir, wenn er bleibt, bis ich wiederkehre? Bis ich wiederkehre. Was ist es? Und die Jünger machten einen Fehler. Sie sagten, Jesus sagte, dass er würde lebendig sein bis zum Kommen. Aber Jesus machte keinen Fehler. Hier in Offenbarung, dem 4. Kapitel, hat Christus sein Wort gehalten. Er brachte Johannes in den Himmel hinauf und hat die ganze Sache vor ihm als Probe dargestellt. Ehre. Er sah die Vorschau. Er sah es genauso, als ob er auf Erden leben würde. Er sah die ganzen Gemeindezeitalter geschehen, bis zum Kommen des Herrn, das ganze Buch der Offenbarung. Seht ihr, wie unfehlbar seine Verheißungen sind? Jakobus tat es und Johannes, der Rest von ihnen, er hat es Paulus nicht sehen lassen. Er sagt, was bedeutet es dir, wenn er bleibt, bis ich komme? Und sie sagten, er hat nur Johannes erwählt. Und dass er so gesagt hat, er hat Johannes erwählt, nahm ihn hinauf, hat ihm die ganze Sache gezeigt, bevor er starb, so dass er die ganze Sache schon einmal durchlebt hat. Er zeigt ihm, wie es sein würde. Bruder Pett, ist das nicht wunderbar? Oh, seht, er hat ihn hinaufgenommen. Warum? Hier ist es, 4. Kapitel, der 2. Vers beweist es. Er zeigt ihm die Dinge, die waren, die sind und die kommen sollten. Er zeigt ihm die Gemeindezeitalter, das Kommen der Juden, Ausgießen der Plagen, die Entrückung, die Wiederkunft aus ihrem Reich und das ewige Heim seiner Erretteten, so als ob er die ganze Sache durchlebt hat. Er sah es alles geschehen, seht ihr. Er nahm ihn hinauf und zeigte ihm den Film, den er dreht. Er ließ ihn die ganze Sache als Probeaufführung sehen. Oh mei. Hinaufgenommen, erfüllte die Verheißung in Offenbarung 4, Vers 2. Vor seinem Tod wurde er hinaufgenommen im Geist und sah die Dinge so, als ob er gelebt hätte. Er sah alles, alles geprobt. Er sah in einer Vision genau das, was stattfinden würde und was stattfand auf Erden bis zu der Zeit, dass der Herr, von der Zeit bis zum Kommen des Herrn Jesus. Er zeigt ihm es in der Vision. Nun, die Jünger, niemand hat je gesagt, er kam in dem Zeitalter. Er sagte, was würde es euch bedeuten? In anderen Worten, bis er bleibt, bis ich komme. Dann nahm er ihn hoch und probte es vor ihm und zeigte es ihm, was geschehen würde. Oh, ich liebe das. Oh mein, seht, was dieses war. Und direkt danach war ich im Geist und siehe, ein Thron war im Himmel aufgestellt und einer saß auf dem Thron. Und sobald war ich im Geist und siehe, ein Stuhl ward gesetzt im Himmel und auf dem Stuhl saß einer. Und da war eine Stimme, die ihn rief, oh, diese Stimme, ich kann dort nicht von ihm weggehen. Dort war die Stimme von einem hinter ihm. Und er schaute sich um, er zeigt ihm all die Gemeindezeitaltern. Der stand in den Gemeindezeitaltern, den 7 goldenen Leuchtern. Er hörte die Stimme, nachdem die Gemeindezeitalter vorüber waren. Die Stimme hat die Erde verlassen, ging hinauf, als sie in die Herrlichkeit kam. Hörte ihn sagen, komm herauf, ich werde dir zeigen, was danach geschehen muss. Oh mein, diese Stimme. Lasst uns über die Stimme eine Minute sprechen. Ich habe Schriftstellen aufgeschrieben. 1. Thessalonicher 4 und hört, was die Stimme sagt. Oh, wir wissen, was sie sagen wird. Wir wissen, was geschehen wird. Die Posaune Gottes wird ertönen und die Toten Christi auferstehen. Stimmt das? Ihr, die es aufschreiben wollt, 1. Thessalonicher 4, 16 und 7. Die Stimme, diese Stimme war die Stimme Christo. Stimmt das? Die Stimme Christo, denn die Stimme Christo. Stimmt das? Die Stimme Christi, denn die Stimme Gottes wird erklingen und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und wir, die lebendig sind, übrig bleiben, werden verwandelt und werden mit ihnen aufgenommen, um bei dem Herrn zu sein. Dieselbe Stimme. Dieselbe Stimme. Die sagte zu Johannes, komm hinauf, ist dieselbe Stimme, die zu Johannes sprach oder die wird zur Gemeinde erklingen eines Tages. Kommt hinauf, Gemeinde. Es ist dieselbe Stimme, die Johannes gebot, hinaufzugehen, war dieselbe, die dem toten Lazarus aus dem Grab befahl, dieselbe Stimme des Erzengels. Christus ist die Stimme des Erzengels. Stimme des Erzengels. Oh, diese Posaunenstimme Christi befahl Johannes hinaufzukommen. Dieselbe Stimme hat Lazarus geboten. Habt ihr bemerkt am Grab des Lazarus? Er sprach mit einer lauten Stimme. Er sagte nicht, Lazarus, komm hervor. Bruder Branham imitiert schwäch. Er schrie, Lazarus, komm hervor. Es hat ihn von den Toten herbeigerufen. Und er antwortete, hier bin ich. Und er kam von den Toten hervor, nachdem er tot war und sein Leib verrottete. Dieselbe Stimme sprach zu Johannes, komm herauf. Ich werde dir die Dinge zeigen, die im Begriff sind zu geschehen. Dieselbe Stimme wird erklingen, wenn die Toten in Christo auferstehen. Denn die Posaune, was ist die Posaune? Die Stimme Christi, derselbe, der ertönte und ihn hinaufbefahl. Er hörte eine Stimme wie eine Posaune, die sagte, komm hinauf. Seht, wie die Entrückung sein wird. Es wird in einem Moment, einem Augenblick sein, diese klare, befehlende Stimme. Und er ruft seine Gemeinde und ruft, kommt heraus davon. Diese große Befehlsstimme Gottes hilft mir, sie zu hören an dem Tag, wie ich oft sagte, ich weiß als ein Sterblicher, Rodney, ich weiß, da ist eine große, dunkle Tür vor mir, genannt der Tod. Und jedes Mal, wenn mein Herz schlägt, bin ich ein Herzschlag näher an der Tür. Eines Tages muss ich dort hineintreten, aber ich möchte nicht gehen wie ein Feigling, der schreit und weint, aber ich möchte hineingehen. Ich möchte hineingehen, mich selbst einhüllend in die Kleider seiner Gerechtigkeit, indem ich dieses weiß, dass ich ihn kenne in der Kraft seiner Auferstehung. Dass eines Tages, wenn er ruft, werde ich von den Toten hervorkommen, wenn er mir befiehlt, dort oben zu erscheinen, wenn die Posaune Gottes ertönt und die Toten in Christo auferstehen. Wenn ich lebendig bin, werde ich in einem Augenblick verwandelt und werde hineingehen, mit dem Rest dem Herrn in der Luft zu begegnen. Die Posaunenstimme ertönt klar und laut. Oh, es wird dasselbe sein, dasselbe bei seinem Kommen. Da ist kein unsicherer Klang, da ist nichts Ungewisses, was Johannes hörte. Sie sprach, komm herauf. Amen. Als Lazarus in den Toten im Grab und seine Seele war auf einer Reise, ich weiß nicht, wo er war. Ich glaube, keiner von uns weiß es, wo immer es war, macht keinen Unterschied. Er gab einen Befehl und der Mann, dessen die Würmer seinen Leib schon vergessen hatten, der stank in dem Grab. Diese klare, ertönende Trompetenstimme sagte, Lazarus, komm hervor. Und der Mann, der tot und verrottet war, hat sich geschüttelt und kam aus dem Grab hervor und wandelte. Da ist nichts Ungewisses darüber, Bruder. Keine Ungewissheit hier. Es ist dieselbe Sache heute Abend, wenn eine klare Stimme sagt, Sünder, tue Buße und ich werde dir das ewige Leben geben. Tut Buße, ein jeder von euch seid getauft im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr sollt die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Das ist dir Befehl, die Vorladung. Nichts Besonderes, Ungewisses damit. Ich bin ein Zeuge, dass das wahr ist. Da sind andere Zeugen, Millionen von ihnen in der ganzen Welt, aber da ist ein Zeuge, dass es die Wahrheit ist. Wenn die Bibel kommt, das Wort Gottes, jedes Wort Gottes ist eine Posaune. Jeder Klang des Wortes ist eine Posaune, der Evangeliumsposaune. Und wenn sie ertönt, dann ist es die Wahrheit. Als er sagte, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, nichts Unsicheres darüber ist derselbe, jawohl. Tut Buße, werdet getauft auf den Namen Jesu Christi und ihr sollt die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, nichts Ungewisses darüber. Er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Er, der an mich glaubt, auch wenn er tot wäre, soll er leben. Er, der lebt und an mich glaubt, soll niemals sterben. Glaubst du dieses? Da ist nichts Ungewisses. Er soll leben. Er, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn wiederum auferwecken am letzten Tag. Da ist nichts Ungewisses dabei. Nichts, es ist ein gewisser Ton. Oh, ich weiß es, ich hörte es in meinem armen irischen Herzen eines Tages. Ich, ein alter Sünder, wie konnte es für mich sein? Aber ich glaubte, es war ein fester Klang. Ich habe es abgenommen und bin angenommen und bin ein Zeuge, dass es wahr ist. Eines Tages wird er wiederum rufen und dann gehen wir aus dieser Welt hinaus. Dort gibt es keine Unsicherheit über diese Posaune. Das stimmt. Kein ungereiner Ton zu irgendeiner Zeit. Nun, er ertönt heute genauso, wenn er uns ruft. Und es ist genau das Gleiche, wenn er uns irgendetwas sagt. Nun, lasst uns dort zu dem Vers zurückgehen, zum zweiten Vers. Im zweiten Vers, alsbald, und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel und einer auf dem Stuhl saß einer. Jetzt ist er nicht mehr unter den Leuchtern auf Erden. Die Entrückung ist geschehen. Er war in der Herrlichkeit. Er saß auf seinem Thron. Ich möchte, dass ihr es bemerkt. Wir finden es selbst im fünften Kapitel. Es war nicht der Ton der Gnade. Es war nicht mehr der Ton der Gnade. Es war der Thron des Gerichts. Es war nicht ein Thron der Gnade, es war ein Thron des Gerichts, denn Feuer, Blitz und Donner kamen hervor. Die Gnadenzeit ist vorbei, das Gemeindezeitalter beendet. Er, der unrein ist, bleibe unrein. Er, der gerecht ist, bleibe gerecht. Es ist nicht mehr der Thron der Gnade. Heute Abend liegt das Blut auf dem Thron und es ist der Gnadenthron für jeden Sünder, der Gnade sucht. Aber an dem Tag wird es kein Gnadenthron mehr sein. Es wird der Gerichtsthron sein mit einem zornigen Gott, der dort sitzt. Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Sünder und Gottlose bleiben? Selbst wenn er kommt in den Wolken seiner Herrlichkeit, werden die Berge keinen Platz finden, um sich zu verbergen. Wo werden wir dann bleiben? Oh, kostbar ist dieser Strom, der mich weiß macht wie Schnee. Ich kenne keinen anderen Quell außer dem Blut Jesu. Oh, was für eine Lektion. Kein unsicherer Ton, keine unsicheren Laute und sein Thron. Er saß auf seinem Thron, er ist nicht mehr hier. Eine andere Sache. Es beweist, dass die Gemeinde heraufgerufen wird vor der großen Trübsal. Seht ihr? Warum? Hier ist er auf dem Thron der Herrlichkeit. Die Gemeinde geht hinweg, dann kommt die Trübsal. Er sagte immer in den Tagen Noah, Noah war in der Arche, bevor ein Regentropfen fiel. Lot war aus Sodom heraus, bevor das Feuer fiel. Und die Gemeinde wird in der Herrlichkeit sein, bevor die Atombomben fallen. Das stimmt, bevor die Atombomben fallen. Was mit den Ersten? Es war mit Heiden, nicht Christen. Nun, seht, er hat sein Werk auf Erden beendet und er nahm seine Gemeinde und jetzt sendet er das Gericht. Die Welt hat ihn abgelehnt. Er sandte sein Gericht. Er und seine Gemeinde sind in die Herrlichkeit gegangen. Johannes dort auf der Insel Patmos, ein Offenbarer der Gemeinde, der Typ der Gemeinde, welcher hinaufgenommen wird in die Herrlichkeit. Komm hinauf. Er zeigt, er sagt, er stellte die Gemeinde, repräsentierte die Gemeinde. Nun, ihr sagt, er repräsentierte die Gemeinde. Nun, für jeden, der seine Worte hört, hat Johannes ihn repräsentiert. Amen. Johannes war der Repräsentant des Blutes Jesu Christi, das Zeugnis des Wortes. Er war ein Zeugnis der Taufe des Heiligen Geistes mit persönlicher Gemeinschaft mit Christus. Und er repräsentierte die Gemeinde, gesamte Gemeinde. So, dass jeder Mann und jede Frau, jeder Junge, jedes Mädchen, die jemals an Christus glauben und ihn auf demselben Boden annehmen, der wird zu denen, wird er eines Tages ihn bitte befehlen, kommt hinauf und sie werden heraufgenommen vor der Trübsal. Denkt daran, die Trübsal, bevor die Trübsal kommt, denkt daran, die Trübsal ist noch nicht da. Aber es wird dies ist die Zeit des Gerichts. Johannes wurde gezeigt, was geschehen wird nach dem Gemeindezeitalter. Seht ihr? So war es, seht im dritten Vers, ein Thron wurde aufgestellt im Himmel und einer saß auf dem Thron. Derselbe Geist, der auf Erden war, hat die Erde verlassen. Nun, derselbe Geist, der auf Erden war, ist hinweggegangen und in die Herrlichkeit gegangen und saß jetzt. Derselbe Jesus, der mit uns heute Abend ist in Gnaden, war in die Herrlichkeit gegangen und saß auf dem Thron. Und er, der da saß, war auf dem Thron, war gleich anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen war um den Stuhl, gleich anzusehen wie ein Smaragd. Ich werde jetzt aufhören, denn da sind noch andere Brüder, die predigen. Vielleicht werde ich es morgen früh nochmal aufnehmen. Seht, ihn anzusehen war wie ein Smaragd. Oh mein, da sind Menschen überall, deren Herzen brennen. Liebt ihr das nicht? Die waren zu Pfingsten und hat sie, das Feuer Pfingsten hat sie gereinigt. Oh, es brennt jetzt in meinem Herzen, Ehre seinem Namen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Johannes rief und befahl, befohlen durch den Herrn Jesus, verheißen durch Gott dort, dass er das Kommen des Menschensohn sehen würde. Petrus, Jakobus, Johannes standen gegenwärtig, als Jesus sprach und sagte, da stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen. Er sagte nicht alle, sondern einige. Und ein paar Tage später sahen sie die Ordnung der Auferstehung als Probe oder als Vorschau des kommenden Herrn. Elia repräsentierte die toten Heiligen. Ich meine Mose, auferstanden. Und Elia repräsentierte die Verwandelten. Aber denkt daran, Moses war zuerst, dann Elia. Elia muss der Botschafter am letzten Tag sein, dass er und seine Gruppe kommen würden in die Auferstehung. Wir würden zur Entrückung kommen, meine ich. Moses brachte die Auferstehung, Elia brachte die entrückte Gruppe. Und dort waren sie beide repräsentiert und nach einer Weile bemerkt. Und sie sahen, und Petrus sagte, lasst uns 3 Hütten bauen. Und er sagte, lasst uns 3 Hütten bauen, lasst uns gehen unter das Gesetz, lass einige gehen zu Elia, lass einige diesen Weg gehen. Aber während sie dort waren, sprach eine Stimme und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, hört ihn. Und sie schauten und dann sahen sie Jesus allein. Alles andere war, es war alles in eins geworden. Und er war das Licht, die Wahrheit, der Weg, die Tür, der Regenbogen. Oh, morgen haben wir eine große Lektion, so der Herr will. Morgen nehmen wir das Gericht. Nehmen wir die Gerichte. Wir nehmen den Sardisstein, sehen, was er repräsentiert, welchen Teil er ausspielt. Dann nehmen wir Jaspis. Und dann nehmen wir die verschiedenen Steine. Und dann nehmen wir zu Ezekiel, nach 1. Mose, Offenbarung, kommen durch die Mitte der Bibel, binden es zusammen, diese verschiedenen Steine und Farben, und dann bringen wir es direkt da zurück und sehen, ob es nicht richtig ist. Sehen, ob es nicht dieselbe Farbe und alles ist, dieselbe Sache. Derselbe Heilige Geist, derselbe Gott zeigt dieselben Zeichen, selben Wunder, tut dasselbe, wie er verheißen hat. Er sagte Petrus, Jakobus und Johannes, wie sie standen, alle seinen Jüngern, einige von euch werden den Tod nicht sehen, bis sie den Menschensohn in seinem Königreich kommen sehen. Petrus sagt, was tust du mit ihm? Und Petrus fragte, was ist hier mit dem? Was wird mit ihm geschehen? Und er sagte, was würde es dir bedeuten, wenn er bleibt, bis er mein Kommen sieht? Und er ließ ihn leben, es zu sehen. Der Rest war tot und weggegangen. Johannes lebte und sah das Kommen des Herrn in der Vorschau in Kraft. Die ganze Szene von dieser Zeit, bis das Gericht vorbei war und das tausendjährige Reich hineinkam. Johannes sah alles davon, das tausendjährige Reich vorbei und das Königreich startete. Johannes sah jedes bisschen davon, und als das tausendjährige Reich vorbei war, sah er, wie das Zeitalter des Königreiches anfing. Er hat sein Wort gehalten, nicht wahr? Wir markieren es am zweiten Vers. Morgen fangen wir mit dem dritten Vers an. Lass uns die Häupter beugen. Wie viele heute Abend in dieser Gemeinde, die wissen, mein Bruder, meine Schwester, dass ihr eines Tages gerufen wird, ob ihr bereit seid oder nicht. Ob ihr bereit seid oder nicht, ihr werdet gerufen, Gott zu begegnen. Die Posaune wird ertönen. Und wenn es geschieht, dann wird es die Verdammnis für dich bringen. Und du wirst niemals mehr leben und du wirst gequält in den Höhlen der Teufel in der Hölle für Millionen von Jahren. Oder sie werden dich rufen in die Höhe. Oder sie werden dich rufen in die Höhe, um den herrlichen Heiligen zu begegnen. So sicher wie Gott sein Wort gegenüber Petrus, Jakobus und Johannes hielt, so sicher er es gehalten hat gegenüber Johannes, dem Geliebten, dem Offenbarer. Ebenso sicher hielt er seine Zeitzusage für das Gemeindezeitalter. Wenn das sicher ist und er es verheißen hat in den letzten Tagen, dass er den Spätregen herabsenden wird und zurückbringen wird, denselben Geist, der auf Erden war in ihm. Das Licht soll kommen an der Abendzeit, dieselbe Kraft zeigen, dieselbe Zeichen, alles, was er getan hat in seinen Tagen. Er würde es wieder zeigen bei dieser offenen Tür am letzten Tag. Hier ist es. Wir haben es jetzt mit uns, den Heiligen Geist, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Es predigt zu euch, es lehrt euch, es versucht, dass ihr sehen könnt, was richtig und verkehrt ist. Es ist der Heilige Geist selbst, der spricht durch menschliche Lippen und arbeitet unter menschlichen Wesen, versucht, Gnade und Güte zu zeigen. Und wenn du ihn noch nicht empfangen hast, wie es jetzt Silvesterabend ist, und du möchtest deine Hand zu Gott erheben und sagen, Gott, lass mich die Kraft empfangen, die auf Johannes, dem Offenbarer, war, damit, wenn ich gerufen werde, um zu dir erscheinen, in Frieden, wie er es tat, heb die Hand. Gott segne euch über der ganzen Gemeinde. Gott segne euch. Lasst mich bereit sein zu antworten dem Ruf. Unser himmlischer Vater, während dies Silvesterabend ist, noch etwa 2 Stunden, bis es vorbei ist, dann wird ein neues Jahr sein. Was wir getan haben dieses Jahr, wir haben es getan. Viele Dinge, die ich getan habe, deren schäme ich mich selber. Ich tue Buße über diese, Herr, und da sind viele Dinge, die ich getan habe, die viele meiner Brüder nicht verstanden haben. Viele meiner Brüder auf dem Feld verstehen nicht, warum ich es tat. Aber, Vater, ich tat es, denn ich wurde geleitet, es zu tun. Ich bete, Vater, dass du mich niemals beschämt sein, dass ich mich niemals schäme deiner Leitung, aber führe mich, Herr, und fahre weiter fort, mich zu führen. Hilf mir, Gott, denn ich suche aufrichtig, um deinen Willen zu erfahren, damit ich tun mag, um das zu tun, wie du mir vor Jahren zeigtest, als ich die Gemeinde verließ, das Brot des Lebens, den Menschen der Welt. Ich sah diesen großen Berg voll Brot, und weiß gekleidete Heilige kamen von der ganzen Erde, um das Brot des Lebens zu essen. O Gott, lass mich niemals versagen, die Menschen zu speisen mit dem Brot des Lebens. Segne hier die hungrigen Seelen, die die Hand jetzt erhoben haben. Sie suchen nach mehr Leben. Ich bete, dass du sie füllen wirst mit dem Heiligen Geist an jeden von ihnen. Gott, gewähre es, gib ihnen Segen, hilf unseren Brüdern überall, segne unsere Predigerbrüder, die hier kommen ein paar Minuten, andere werden sprechen. Wir beten, dass sie das Brot des Lebens heute Abend austeilen. Vater, während wir genau zuhören, andächtig die Stimme zu hören, gewähre es, segne uns, dass das neue Jahr mit neuen Hoffnungen hineinaufzieht, neuen Hoffnungen, neuen Offenbarungen, neue Kraft, oh alles. Mögen wir erneuert werden wie der Herr durch deinen Segen und Verheißungen. Wir übergeben uns dir selbst mit unseren Gebeten in deiner Hand, in dem Namen Jesu Christi. Amen. Danke euch, Brüder und Schwestern. Ich der Neffe spricht. Ich glaube, wir können uns alle darüber erfreuen. Und ich war so erfreut, dass ich Bruder Branham zuhören konnte hier in der Botschaft. Es ist eine Botschaft der Ermutigung, denn wir wissen, Gott ist mit uns. Und was er gesagt hat, kann er vollführen bis zu seinem Kommen. Und er wird es tun, nicht nur das. Wir sagen viel Menschen, glaubt ihr, dass Jesus Christus dich heilen kann? Glaubst du, dass er dich jetzt heilen wird? Dann sagen Menschen manchmal, ich weiß es nicht. Eine Frau starb gerade. Ich sagte, Schwester, glaubst du immer noch, dass Jesus Christus dich geheilt hat, gerettet hat? Sie sagte, ja. Ich sagte, glaubst du, dass Jesus Christus dich heilt? Sie sagte, ja, das tue ich. Ich sagte, glaubst du, dass er dich jetzt heilt? Sie sagte, das weiß ich nicht. Ich sagte, Schwester, du kannst es wissen, denn dir ist die Verheißung. Amen.